Ja, Burnout, das klingt immer so neumodern. Ach, es war aber wirklich so, ich war gar nicht mehr in der Lage, zum Beispiel ein Glas Wasser mit einer Hand, also aus einem Glas Wasser zu trinken.
Das Mikro für dich, ein Podcast der Villa Vie.
Tachchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Villa Vie. Mein Name ist Jitza Schmidt und heute haben wir einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Sie hat eine Affinität zu Worten, ohne dass sie sich traut, jedes Wort davon auszusprechen. Sie liebt es, für Menschen zu backen und für Menschen Gastgeberin zu sein. Sie hat ein Feeling für Musik und eine besondere Begabung, Momente mit einem Foto festzuhalten. Du hörst sie selten laut und wenn du sie dann leise hörst, lohnt es sich immer, also wirklich immer, ihr zuzuhören. Hallo Sarah! Schön, dass du heute hier bist.
Hallo Tirza, danke, dass ich hier sein darf.
Sarah, du hast dir als dein Lieblingsgetränk einen Prosecco gewünscht. Und ganz ehrlich, ich wünschte, ich hätte mir auch einen von Taber gewünscht. Taber bringt ihn dir hier in einem ganz besonderen Glas. Taber hat sogar für mich, die wusste, wir haben ja zusammen. Wir lassen es mal klären.
Wow. Ich wollte immer schon mal aus so Gläsern trinken.
Das ist wunderbar. Wir sind hier beim Simon und der Simon hat wunderbare Gläser und Taber hat diesen wunderbaren Prosecco für dich und jetzt auch für uns besorgt. Wir nehmen mal einen Schluck, oder?
Ja.
Mm. Wunderbar. Aber geht schon gut hier los. Also Taber, vielen Dank.
Danke.
Ja. Also, ich nehme nochmal einen, dann geht's weiter. Ich glaube, so sprachlos hat man mich selten hier. Oh, guck mal, Sarah greift auch nochmal zu. Also wunderbar. Sehr, 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 sehr schön. Ja, Sarah, du hast mir vor gar nicht allzu langer Zeit eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Und die hatte folgenden Text im O-Ton.
Okay.
Wenn ihr mal einen Lückenfüller braucht, darfst du auch gerne mich interviewen. Und meine Erstreaktion war, nicht als Lückenfüller, sondern als i-Tüpfelchen. Mhm. Heute bist du hier.
Mhm.
Sehr, sehr schön. Denn als ich dich das allererste Mal gesehen habe, war das in der Küche vom Café Scheideweg.
Ja.
Damals hat Tabea ihren Geburtstag dort gefeiert. Und für alle, die sich fragen, wer ist eigentlich Tabea und wie schmecken ihre Getränke? Ja, möchte ich einfach gerne sagen, Taber kommt aus dem Gastrobereich und arbeitet jetzt hier in der Villa Vie. Sie ist ein wundervoller Mensch und zugleich meine Schwester. Ja, und damals auf diesem Geburtstag im Café bei Taber. Also vielleicht wundert sich auch jemand, warum ich in der Küche stand. Ich stand nur da zum Quatschen. Also was anderes habe ich da nicht gemacht. Kamst du ganz schüchtern und hast Hallo gesagt? So ist meine Erinnerung. Wie ist deine Erinnerung?
Ja, meine Erinnerung ist ähnlich. Ich würde es noch ergänzen, dadurch, dass ich schüchtern Hallo gesagt habe und dann auch die Feier verlassen habe.
Okay, gut, das wusste ich nicht.
Ja, so war es. Also da war die Schüchternheit auf dem Peak und dann bin ich wieder gegangen. Genau.
Okay, was hat dich bewegt, Hallo zu sagen?
Das war, weil Taber gesagt hat, du musst dringend mal meine Schwester kennenlernen. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Weil das ist auch so ein Satz auch zwischen Taber und mir ja in der Küche. Ich mache halt das, was Taber sagt, also was die Küche angeht. Und dann habe ich das gemacht und das reichte dann.
Mhm.
Und dann bin ich gegangen, also ja.
Ja, krass. Also die Perspektive kannte ich jetzt noch nicht. Ich habe nur für mich gemerkt, dass es für mich irgendwie fremd war, dass jemand schüchtern ist mir gegenüber, weil ich gedacht habe, ich bin doch die Tirza. Was ist denn da los? So, ne, das war so meins. Und dann haben wir uns das zweite Mal gesehen, beziehungsweise bevor wir uns das zweite Mal gesehen haben, hast du Muffins in die Villa Vie
geschickt.
Ja, wirklich geschickt. Wie viel waren es damals?
Es waren damals auch 74 oder 76.
Ja, das schwankt ja immer ein bisschen, kommen wir gleich noch drauf.
Mhm.
Mitgeschickt, obwohl du noch gar nicht selbst in der Villa Vie warst und wir hatten dann wirklich, ja, das Geschenk, diese Muffins essen zu können. Und dann bist du Anfang 2023 das erste Mal mit in die Villa Vie gekommen.
Genau.
Also von ich verlasse die Küche, das reicht jetzt hier, zu ich mache mich auf den Weg in die Villa Vie, war ein bisschen Zeit, aber war auch wahrscheinlich aus deiner Sicht mutig. Erzähl gerne mal.
Ja, also das mit den Muffins war ja auf eine Rund-E-Mail von dir, die du Ende 2022 verschickt hast. Die habe ich weitergeleitet gekriegt und die hat mich total berührt, weil das war so ein Jahresrückblick auf die Villa Vie in dem Jahr. Und sofort ploppte in meinem Kopf, waren 70 Muffins. Und da konnte ich nichts mit anfangen und habe dann noch meinen Mann gefragt, ich glaube, ich soll 70 Muffins für die Villa Vie backen. So. Und das war deshalb, ich habe das dann Tabea erzählt und das war ein witziger Moment zwischen Tabea und mir, weil in dem Café Scheideweg gab es alles, aber nie Muffins. Und ich dachte, Tabea hätte so eine grundlegende Abneigung gegen Muffins. Das weiß ich noch. Genau, und dann hatte ich hab Tabea so mitgeteilt, ich back dann mal so 70 Muffins und gebe dir die aber dann mit, weil ich fahre noch nicht mit in die Villa Vie, ist ja klar. Und genau, so sind dann die 70 Muffins auf jeden Fall oder 74 Muffins in die Villa Vie gekommen. Ja, und dann würde ich schon sagen, war das einfach auch ein Weg mit Jesus, dass ich einfach in der Zeit, vielleicht so von Dezember bis März, April, als ich dann wirklich das erste Mal mich gewagt habe, in die Villa Vie zu kommen, hat Jesus einfach sehr an meinem Herz gearbeitet und an meinem Mut. Und dann bin ich irgendwann mal mit den 74 Muffins mitgekommen und mit meiner wunderbaren Tochter. Die war immer mit dabei.
Ja, wow, weil heute sitzt du hier im Podcast. Das ist auch nochmal ein Step, wenn wir jetzt gerade schon ein paar Minuten von dir gehört haben, wie du innerlich vielleicht auch Anlauf nimmst. Inzwischen bist du Teil des Villa Vie Teams, ein fester Teil, so wie du bist, in dem wie du bist. Wenn du sagst, ja okay, das war ein Weg mit Jesus oder der hat an meinem Herzen gearbeitet, also ist der Arzt, Operateur, dass er arbeitet oder wie äußert sich dieses Arbeiten? Was meinst du, was hast du erlebt?
Ja, Arzt, Operateur ist so zu steril irgendwie, weil ich würde schon sagen, dass Jesus eher meine Hand genommen hat. Ich so in meinem Glaubensweg oder in meinem Weg mit Jesus sehr kindlich sein durfte. Also ich war, glaube ich, vorher sehr verkopft. Die Angst hat sehr viel und alles beherrscht in mir. Und ja, Jesus hat einfach, oder die Liebe, die Gnade, die ich einfach so erleben durfte, die durfte einfach größer werden in mir und einfach größer als die Angst. Und so würde ich das beschreiben. Also und es ist nicht so, als wäre die Angst jetzt weg. Also es gibt immer noch Momente, auch in der Villa Vie, wo ich denke, hui, okay. Ja. Und da kann ich mir aber immer wieder bewusst machen, ja, ich muss es ja gar nicht. Ich muss es gar nicht schaffen. Das macht Jesus, hat er schon für mich gemacht. Und ich glaube, das ist das, was sich in meinem Herzen, in meiner Herzenshaltung geändert hat. Ja. Und das war ja nur der Beginn. Also 23.
Der Beginn von was?
Von dem Weg in die Villa Vie, von meinem Dienst, den ich da leisten darf, von meinem Menschsein, von meiner Veränderung, von meinem Weg mit Jesus, war so ein Anfangsstep.
Ja, wenn du sagst Angst, Angstmomente, das klingt ein bisschen nach einer Story, also auch nach dem Weg. Wie hat sich die Angst oder wie äußert sich die Angst in deinem Leben? Also es betrifft uns ja alle, oder? Dass wir Angst haben.
Also Angst, das meiste ist die Angst, Erwartungen nicht zu erfüllen. Und so im Arbeitskontext, was ich damals ja noch nicht ahnen konnte oder auch nicht ahnen durfte, zu versagen. Also einen Schritt zu gehen in etwas Neues und das dann nicht gut zu machen.
Ja, du hattest mir mal erzählt, dass so Leistungsdruck oder auch gleich Sicherheit vielleicht, auch ich weiß nicht, ob auch finanzielle Sicherheit oder zwischenmenschliche Sicherheit, ich bin gut so, wie ich bin, weil ich leiste etwas. Ich stelle jemanden zufrieden oder kann selbst Frieden dann spüren oder so, dass das echt ein großes Thema in deinem Leben war oder eine Prägung, besser gesagt eine Prägung. Wie hat dich das geprägt?
Ja, also ich bin groß geworden, meine Mutter war früh alleinerziehend, musste voll arbeiten und ich bin die große Schwester. Ich habe noch eine wunderbare kleine Schwester und da ist es viel drum gegangen, Aufgaben zu übernehmen, so neben Schule. Aufgaben zu übernehmen im Haushalt oder eben für die kleine Schwester, also zu funktionieren und ja, schulisch gesehen einfach immer gut zu sein, durchzukommen, gute Ausbildung zu machen und so als Frau alles auch alleine zu schaffen. Das war in unserem Mädelshaushalt so die oberste Devise. Und ja, so bin ich einfach eine ganze Zeit lang durchs Leben gegangen, ohne Jesus. Also ich komme aus einem nicht-christlichen Elternhaus und ich habe das bis auf die Spitze par excellence auch hinbekommen, bis ich 36 Jahre alt war. Da hatten wir schon zwei Kinder, also unsere beiden großen Kinder. Ich war Teamleitung von einem 14-köpfigen Team und habe noch so Haushalt alles nebenher gerockt. Und genau, bis März 2017, da bin ich dann in einem Burnout gelandet. Und war lange Zeit gar nicht mehr arbeitsfähig und leistungsfähig. Und genau, durfte dann aber in der Zeit Jesus kennenlernen.
Ja. Das ist schon krass. Also ein krasses Gefühl. Ich kann jetzt gerade kein anderes Wort außer krass dafür verwenden. Wenn man plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie man sich selbst kennt, aber auch wie andere einen kennen. Und da können ja Ängste mitspielen, ne? So, wie reagiert der Arbeitgeber? Wie wird es finanziell? Verliere ich Freunde? Es geht ja gar nicht nur auf diesen Arbeitsfeld, ne? Sondern man funktioniert vielleicht auch innerhalb der eigenen Familie nicht so. Man ist nicht mehr überall so präsent und kennt sich selbst gar nicht so und weiß gar nicht, boah, wann komme ich da wieder raus? Wie hat sich das angefühlt für dich?
Das kam komischerweise erst viel, viel später, weil ich erstmal nicht zurechtgekommen bin mit dem Kontrollverlust. Denn ja, Burnout, das klingt immer so neumodern, ne? Es war aber wirklich so, ich war gar nicht mehr in der Lage, zum Beispiel ein Glas Wasser mit einer Hand, also aus einem Glas Wasser zu trinken. Die Gläser sind mir so aus der...
Ja, die Kraft, ja. Ja.
Und ja, das eigentliche Verstehen, was da genau passiert ist, kam wirklich ein, zwei Jahre später. Und ich glaube auch letztlich habe ich das erst in den letzten zwei, drei Jahren gelernt, wie cool das eigentlich ist, die Kontrolle abzugeben. Also ich war wirklich ja dann fast 40 Jahre oder sagen wir mal 30 Jahre drauf getrimmt, die Kontrolle immer zu halten. Und das war das Einschneidendste eigentlich. Ja,
ist ja auch echt besonders, weißt du, das auch so zu hören, dass in dem Moment, man ist nicht in der Lage, das Glas Wasser zu nehmen und Jahre später versteht man erst ein bisschen besser, was da eigentlich passiert ist oder was einem gut tut oder jetzt eben auch so wie du, was es eigentlich bedeutet, die Kontrolle zu verlieren und auch wieder neu zu gewinnen, indem man merkt, man hat die Kontrolle nicht. Also auch für Menschen, die das gerade auch so erleben, weißt du, es ist ein Step-by-Step, es ist im Hier und Jetzt bleiben und es geht weiter, diese Geduld zu haben oder auch Ermutigung, hey, du bist nicht allein, es ist so, wie es ist. Und bei dir gab es dann, also ich weiß es gar nicht, wir hatten schon im Vorfeld gesagt, okay, Sarah, so viel weiß ich gar nicht in der Tiefe aus deinem Leben und deswegen haben wir nur so ein paar Stichpunkte. Und dann gab es wahrscheinlich bei dir einen besonderen Moment. Ich nenne das besondere Moment, weil wenn die Tränen kommen, noch an der Erinnerung, dass man die Kontrolle verloren hat und wie es sich angefühlt hat und dann drei Sätze später sagen kann, krass, irgendwie habe ich jetzt auch echt gemerkt, was es bedeutet. Also es ist auch ganz gut, nicht die Kontrolle zu haben.
Ja.
Da muss es ja dazwischen irgendeinen besonderen Moment gegeben haben oder mehrere.
Ja, ich glaube, das erste war, dass ich einfach die ganz große Sicherheit hatte. Also erstmal gab es ja den Moment des Kontrollverlusts. Das war während einer Autofahrt. Ich hatte unsere Tochter in den Kindergarten gebracht und bin Auto gefahren zur Arbeit und habe gedacht, was tropft es denn im Auto? Und es waren aber meine Tränen, die liefen und liefen. Und ich bin rechts rangefahren und habe sofort meinen Mann angerufen. Und der kam auch sofort. Komischerweise war der gar nicht bei der Arbeit. Jetzt weiß ich einfach, wie Gott das geführt hat. Aber eigentlich hätte der zu der Zeit bei der Arbeit sein müssen. Und der kam, ist mit mir zum Arzt gefahren und hat da schon das erste Mal den Satz gesagt, der so über ganz viele Jahre, dann sind es ja geworden, gegangen ist. Du musst gar nichts, außer jetzt für dich da zu sein. Und auch da weiß ich, habe ich immer gesagt, aber ich muss doch arbeiten, heute ist dieser Termin, nächste Woche das. Und er hat immer gesagt, du musst gar nichts. Und das hat bei mir ganz viel Ruhe und Sicherheit, weil ich natürlich, also schmücke ich jetzt hier nicht aus, aber immer wieder gesagt habe, ja, aber finanziell und Krankengeld geht nur 6 Wochen und was ist dann? Und wirklich mit seiner wunderbaren Stimme immer wieder gesagt hat, und gar nichts, du jetzt. Also er hat er verwendet noch weniger Worte manchmal als ich. Mhm. Genau. Und ja, und dann spoilere ich mal, dann sind es ja fast 3 Jahre geworden, wo ich gar nicht mehr gearbeitet habe. Und ich habe in der Zeit von einer Freundin einen Keks zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Mhm. Da war ein Bibelvers drauf, mhm. Jesaja 43,4 oder auch 7. Man sieht es mir nach. Ich bin nicht so, dass ich das jetzt alles auswendig weiß. Auf jeden Fall ging der, weil du wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe, gebe ich Völker und Menschen für dein Leben hin. Und der ist mir in der Zeit, es ging ja einher mit Schlaflosigkeit, nachts nicht schlafen können, und ich saß auf der Couch und habe gedacht, ach, dieser Satz, dann liest er halt mal Jesaja. Und ich hatte wirklich vorher keine Bibel in der Hand. Und ja, und dann habe ich angefangen, Jesaja zu lesen. Also es ist heute einfach lustig, weil auch Freunde jetzt von mir sagen, okay, viele fangen ja an, Bibel zu lesen, aber mit Jesaja nicht. So. Und ich habe auch nichts verstanden. Also das, aber ich habe irgendwie gedacht, Kapitel für Kapitel, Nacht für Nacht, das liest du jetzt einfach durch, weil wenn da sowas drin steht, da muss ja noch mehr sein. Genau. Und das habe ich dann, weil ich habe immer schon auch fromme Freunde gehabt.
Ja.
War auf einem Geburtstag und habe das dann so rausgehauen, ne, weil die unterhielten sich dann, was sie gerade alles in der Bibel lesen. Und ich so, ja, also ich lese Jesaja. Und ich weiß noch, alle guckten, ah, okay, Jesaja, und sagten aber nichts. Und ich habe auch gedacht, ist ja okay. Und irgendwann kam meine Herzensfreundin Deborah zu mir und sagte, erstaunlich, dass du Jesaja liest. Magst du mal zum Frühstücken vorbeikommen? Und ich weiß noch, da hatte ich noch mehr Angst als dann mit der Villavie oder so. Und habe noch gedacht, ui, die ist richtig fromm, die war auf der Bibelschule. Und Hilfe, was, da kann ich gar nichts geben. Ich kann nichts geben. Ja, und ich habe es aber auch gemacht, einfach. Und darüber ist eine nicht nur wunderbare Freundschaft entstanden, sondern einfach, ja, wir haben dann zusammen Bibel gelesen, uns donnerstags immer getroffen und hatte dann auch bei ihr, es wurde dann Ostern, und die Ostergeschichte, die mich bis heute, also das ist auch immer eine ganz besondere Zeit, jedes Jahr seitdem. Es hat sich so ein bisschen der Kreis zu diesem Keks geschlossen, weil ich dich lieb habe und ich dich wertschätze in meinen Augen, habe ich verstanden, was Gott für uns getan hat, wie groß seine Liebe für uns ist. So war es dann 2018, im März auch wieder April, dass ich dann ja, mich einfach für die größte Liebe entschieden habe und da einfach dann heil werden durfte. Mhm. Also in dem Weg in der Liebe zu Jesus. Mhm. Ja.
Wenn Ostern für dich bis heute besonders ist und viele kennen ja auch Ostern. Jesus ist für die ganze Welt, für jeden einzelnen Menschen gestorben und sogar auferstanden und er lebt. Mhm. Und du sagst so, hey, ich kenne jetzt Jesus, sage ich jetzt mal, oder ich habe Jesus da kennengelernt übers Bibellesen und so, und es hat ganz viel in mir heil werden lassen. Mhm. Wer ist Jesus für dich?
Oh, Jesus ist alles für mich. Also ich weiß noch, wie früher all diese frommen Freunde immer gesagt haben, oh ja, Jesus hat mich heil gemacht und Jesus ist unser Retter. Und ich immer dachte, boah, wie kann man sowas sagen? Also, also so abwertend. Mhm. Und für mich ist ja aber genau das. Also vielleicht sage ich dazu, ich bin selber ja auch Therapeutin und habe mit Menschen mit psychischen Erkrankungen lange Jahre gearbeitet. Und also komme aus diesem, wie begegne ich Menschen, wie können Menschen heil werden nach Krisen oder mit chronischen Krisen. Und ich würde einfach sagen, dass es nichts Vergleichbares gibt, was ich erleben durfte in meinem Heilwerden und auch ich danach nicht mehr erleben durfte, wenn ich jetzt Menschen begleite. Mhm. Und deswegen ist Jesus einfach genau das, ist der treueste und liebevollste Freund, den ich habe.
Mhm. Und hilft dir das jetzt auch in dem, wo du nicht die Kontrolle hast oder wenn du auf Menschen triffst und denkst, okay, wie muss ich funktionieren, wie muss ich Leistung bringen, dass ich gemocht werde? Also bist du da leichter geworden in diesen Gedanken oder ist das völlig weg?
Also auf gar keinen Fall ist es völlig weg.
Ja.
Es ist immer noch vorherrschend und es ist auch immer noch so, dass ich zu besonderen Momenten wie der erste offizielle Tag in der Villa wie immer noch Angst habe und auch genau sofort merke, ui, hoffentlich schaffe ich das, hoffentlich bin ich auch gut genug dafür. Mhm. Also das heißt, die Gedanken sind immer noch da, aber ich kann es halt jetzt abgeben. Also es ist ja die Beziehung oder meine Beziehung zu Jesus ist wie zu einem realen Menschen. Das heißt, ich spreche mit ihm, ich höre mir seinen Ratschlag an, ich weiß, ich kann meinen Rucksack mit der Angst ihm geben und sagen, ich hole mir den dann um 13 Uhr, wenn ich fertig bin, gerne wieder ab. Mhm. Also es ist immer noch da, aber es beherrscht mich nicht, es füllt mich nicht mehr aus und ich bin das auch nicht. Mhm. Also es war, war vorher schon so, dass ich die Angst auch war. Und heute kann ich sagen, okay, ich habe Angst, aber ich bin nicht die Angst. Ne?
Ja, stark. Ja, und dann kam der Tag, wo du das erste Mal dann in die Villa Vie gekommen bist, eben aus Mut, aus Entscheidung, aber auch, du hast auch gerade gesagt, boah, Jesus hat dich irgendwie an die Hand genommen und du bist geblieben. Also ich meine, du bist wiedergekommen.
Ja.
Was hast du wahrgenommen? Ja, was verbindest du? Wie ist deine Erfahrung?
Mit der Villa Vie?
Ja, also dass du weiterhin kommst und sogar jetzt auch fester Teil des Teams bist und Gastgeber bist für die Menschen in der Villa Vie.
Ja, also habe ich ja so beschrieben, das ist ja gerade mal, also mein Weg mit Jesus ist ja gerade mal 8 Jahre her, also sind ja gerade mal 8 Jahre. Und die Villa Vie ist wirklich ein Ort, oder ich habe mich dann so auf die Suche gemacht, okay, wie erlebt man Gott, wie erlebt man Jesus, wie hört man dem, wie begegnet man denen? Weil ich hatte dann auch die tollsten Geschichten gehört, wie Menschen die Stimme Gottes hören und Jesus in allem sehen. Und fand ich voll spannend, hatte ich halt nicht. Ne? Also, oder so einen Moment hatte ich noch nicht. Und ich bin ja durch die Hintertür. Bis heute gehe ich meistens durch die Hintertür in die Villa Vie.
Yay, in der Villa Vie gibt es einen Haupteingang und eine Hintertür. Man kann vorne reingehen, hinten wieder raus. Man kann auch hinten klopfen und hinten wieder raus.
Ja, ganz genau so. Und ich weiß, die Tür ging auf und es war wirklich so ein Moment, wo ich sofort gedacht habe, okay, und hier bleibst du jetzt. Hier, das ist es jetzt. Hier ist Jesus. Punkt. Und es ist bis heute so. Und das Spannende ist, jetzt durfte ich ja einfach auch schon Menschen erleben, die auch das erste Mal in die Villa Vie kommen und die das eben genau so beschreiben. Ob jetzt als Christ oder nicht Christ oder gläubig, nicht gläubig. Aber alle sagen, oh, hier ist es anders. Hier ist die Liebe. Hier bekommt man Wert zugesprochen. Also alles Sachen, die ich in meinem Jesus zuschreibe. Mhm. Das war für mich völlig klar, also die Menschen zu erleben, mit den Menschen gemeinsam Zeit zu verbringen, zu sprechen, für sie zu kochen, also geht gar nicht anders, als da zu bleiben.
Ja, und auch für die Menschen Muffins zu backen. Auch, also ja.
Ja, auch das.
Auch das. Also inzwischen hast du ja den Spitznamen Muffin-Sarah. Mhm. Wie bist du dazu gekommen?
Zu dem Spitznamen?
Ja, zu dem Spitznamen.
Den Spitznamen habe ich von Kim bekommen, auch ein ist Vorstand sogar. Ne?
Richtig? Genau, der Kim Baden-Württemberg, Village Vie und auch Vorstand im Villa Vie-Verein, genau.
Ja, wir waren letztes Jahr im Januar, Februar, auf der Schwäbischen Alb zur Eröffnungsparty-Konzert mit Deborah Rosenkranz bei Village Vie, genau. Und da hatte ich auch Muffins gebacken. 200 Stück. Und Kim wuselte rum und baute alles auf. Und wir kannten uns gar nicht. Und wir haben uns dann die Hand, haben uns irgendwann im Laufe des Tages vorgestellt. Ich sage, ich bin die Sarah. Und er sagte sofort, die Muffin-Sarah. Und das war der Moment. Und dann sogar bei Deborah Rosenkranz bin ich jetzt die Muffin-Sarah. Ja.
Ja, wow. Also danke, dass du als Muffin-Sarah heute hier im Podcast bist. Und einfach zur Erklärung, Village Vie ist das Herzensprojekt von Katrin und Kim Lukas Schäfer. Das ist quasi eine Erweiterung der Villa Vie. Sie werden auch hier mal im Podcast zu hören sein und nochmal etwas mehr davon erzählen. Ja, also wenn er dich schon als Muffin-Sarah wahrgenommen hat, dann gibt es ja auch eine Stories, du und die Muffins.
Ja, genau. Und das war sogar in der Zubereitung für die 200 Muffins ist meine alte Küchenmaschine kaputt gegangen. Und ich bekam dann von meiner lieben Schwester eine gespendet, übrigens genau für diesen Zweck.
Wow.
Also für, dass ich jeden ersten Sonntag weiterhin Muffins backen kann. Und ich benutze immer ein und dasselbe Rezept für die Muffins. Es ist immer dasselbe. Und es wurden aber auf einmal mehr Muffins aus dem einen Rezept. Und ich meine, es waren, Es war der Sonntag vor der Schwäbischen Alb, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren es 86 oder 87 Muffins, 96 Muffins. 96 Muffins. Und es war ein Sonntag, wo wir in die Villa Vie gekommen sind und den Menschen allen komplett der Hunger in die Augen geschrieben war. Und wir da überlegt haben, okay, wir müssen eigentlich vorher schon was auf die Tische stellen, also vor dem Gottesdienst, bevor es das Mittagessen gibt, weil der Hunger so groß ist. Und wir genau die Muffins, die zu viel waren, auf die Tische verteilen konnten. Und so ging das weiter in den Monaten oder in den Sonntagen, die dann folgten, dass es mal mehr waren oder mal weniger waren und immer genau passend für die Anzahl der Menschen, die gekommen sind. Ja.
Okay, einfach nur noch mal zur Einordnung, ja? Es ist immer dasselbe Rezept, ja. Die gleiche Mengenangabe. Ja. Magst du die einmal kurz sagen, weil die weißt du ja wahrscheinlich, die Mengenangabe.
Die Mengenangabe ist immer ein Kilo Mehl, ein Kilo Zucker, ein Viertel Liter Öl, ein Viertel Liter Milch und 12 Eier.
Okay, und dann machst du ja immer noch so besondere Dinge drauf, ne? Wie
Streusel.
Streusel oder
Smarties.
Gummibärchen. Ja, die Smarties sind sehr lecker für viele Kinder, die Smarties. Genau. Okay, das ist immer die gleiche Menge. Mhm. Du hast die Muffins schon auch vor der Villa Vie gebacken. Oder hast du damit erst angefangen?
Das ist das Rezept unserer Geburtstagsmuffins schon, als wir Kinder waren oder als ich Kind war.
Okay, ja, und diese Dynamik, dass mal mehr rauskommt als angegeben, kanntest du bis dahin nicht.
Ja.
Okay. Krasse Sache, weil was ich halt so wahrnehme, ist, dass sich das dann so etabliert hat, okay, wie viele Waffeln sind rausgekommen und dann haben wir ungefähr einen Parameter, wie viele Menschen kommen, weil wir wissen das ja ganz oft auch nicht. Also es ist nicht so, dass wir wissen, jedes Mal kommen 80 Menschen, so und so viel braucht. Es kann einfach mal 125 sein, 92 sein oder 130.
Ja.
Das ist schon besonders, ne?
Mhm.
Und was sagst du dazu?
Ja, auch dem vorausgegangen war einfach ein Gebet von mir, dass ich Gott gebeten habe, Mensch, so viele Menschen durften doch schon Wunder erleben.
Ja.
Und die Geschichte aus der Bibel, 5 Brote, 2 Fische, das war gleichzeitig. Das hatte unser kleiner Sohn zum Geburtstag bekommen als Bibelgeschichte. Und daraufhin habe ich gedacht, ach so, mein Gebet, ich würde auch gerne mal so ein Wunder einfach erleben.
Erklär mal die Geschichte.
Von 5 Broten und 2 Fischen.
Ja, wie du sie gelesen hast, wie das eurem Sohn geschenkt wurde, diese Geschichte.
Jesus kommt in ein Dorf und das war schon zu der Zeit, wo ihm ganz viele nachgefolgt sind beziehungsweise gehört haben, er kommt und ihm zuhören wollten, ihn predigen hören wollten. Und die Menschen dann, oder ich weiß gar nicht, ob Jesus dann gesagt hat, wir essen zusammen und die Jünger, völlig, also Simon Petrus natürlich voran, völlig aufgeregt, aber wir haben nichts zu essen und wenn wir jetzt einkaufen gehen, das wird niemals für diese 5000 Menschen oder also da sind ja nur, es waren bestimmt noch mehr, aber in der Bibel stehen 5000. Mhm. Es wird niemals reichen, da werden nicht alle von satt und ein Kind kommt und hat einen Korb, wo 5 Brote und 2 Fische drin sind und sagt, das ist das, was wir hier haben. Und Jesus sagt, das wird dann auch für alle reichen. Die Jünger auch in ihrem Unglauben, das auf gar keinen Fall. Und aber der Junge, die Körbe durch die Massen reicht und nachher in dem Korb sogar noch was übrig bleibt. Also nicht nur, dass es für alle gereicht hat, sondern dass sogar noch zum Schluss was übrig bleibt.
Mhm.
Ja.
Und das bedeutet jetzt auch für dich, ne, so ganz praktisch,
ja,
oder?
Ja.
Du machst immer dasselbe, ich muss nochmal fragen.
Es ist wirklich immer dasselbe Rezept, es ist auch immer dieselbe Eigröße, ich nehme immer M-Eier.
Ja. Ja, stark. Die Villa Vie ist ja mitten im Herzen, sag ich jetzt, vom Ruhrgebiet und dein Mann Achim, von dem habe ich heute erstmalig eine Sprachnachricht bekommen.
Das ist sensationell, ja.
Ich fühle mich auch sehr geehrt. Und der hat mir verraten, dass in Fußballkompetenz du dabei bist und er nicht im Hause Sloan.
Richtig, das ist richtig.
Mhm. Und Ruhrpott und Fußball passt? So, wie passt Sarah und Fußball?
Oh, Fußball, ich behaupte, dass ich bin eine halbe Engländerin. Also mein Papa war Engländer.
Aha.
Und da wir Engländer den Fußball erfunden haben, und da begebe ich mich auch in keine Diskussion, weil das die Wahrheit ist. Deswegen liegt mir das einfach im Blut, dass ich einfach Fußball verstehe.
Ja.
Und einfach auch den besten Verein, der gerade zwar ein bisschen kriselt. Aber im Ruhrgebiet gibt es halt nur diesen einen guten, besten Verein.
Du bist absolut sympathisch und ich glaube, du bleibst auch sympathisch, selbst wenn du jetzt deinen persönlichen Verein aus dem Ruhrgebiet nennst.
Das ist Borussia Dortmund.
Schwarz-Gelb Borussia Dortmund,
richtig,
ist wunderbar. Ja. Hast du auch selbst gespielt?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich und Ballsport, das überlasse ich meinem Sohn, wobei der Handball spielt. Aber
okay. Einer
darf immer aus der Art schlagen.
Okay, aber du interessierst dich dafür. Das heißt, du verfolgst die Bundesliga. Du könntest jetzt abseits erklären.
Abseits kann ich wunderbar erklären. Also auch mein Mann, das versuche ich immer und immer wieder.
Ja.
Ja, das kann ich erklären.
Okay, wusste ich nicht. Schön.
Ja,
also,
aber man darf mit mir kein England-Spiel gucken.
Weil
also
dann,
das,
was passiert dann?
Da würde man nicht auf die Idee kommen, dass ich in irgendeiner Form mit Jesus was zu tun habe. Ja.
Okay.
Ja.
Ja. Wann war es? 98, Europameisterschaft, Deutschland, England.
Ja.
Mhm. Ja. Gut. Gehen wir weiter. Stichwort Ruhrgebiet, Stichwort, dass du darüber nicht diskutierst, wer den Fußball erfunden hat. Ruhrgebiet und Currywurst,
oh ja,
passt zusammen.
Ja.
Und die Berliner sagen, da ist die Currywurst erfunden worden und wir im Ruhrgebiet sagen, hier ist es erfunden worden. Was würdest du, es kommt jetzt voll der Sprung, ich muss es einfach sagen, weil die Villa wie auch im Ruhrgebiet ist und wir auch Currywurst echt lieben.
Ja.
Was würdest du den Menschen sagen, die Villa wie einfach noch nicht für sich selbst einordnen können? Was ist die, wie ticken die, oh, sind die da christlich, sind die nicht christlich? Oh, muss ich da über einen Schwangerschaftsabbruch reden? Mhm. Ich hatte gar keinen erlebt oder ich bin Mann, kann ich da hingehen? Was würdest du ihnen sagen, die sich noch nicht trauen, dass sie sich dennoch melden können? Wie wäre deine Einladung, deine Ermutigung?
Der Slogan, sagt man das, oder der Satz, der unter dem Villa V-Logo steht, Raum für dich, der ist da einfach Programm. Also es ist ein Raum für jeden Menschen und es ist ein Ort, wo es ums Leben geht. Der Satz ist allerdings geklaut von meiner Tochter. Aber das ist einfach so. Und das ist wirklich ein Ort, wo jeder Mensch die Möglichkeit hat, über seinen Wert nachzudenken oder seinen Wert zu finden.
Danke. Danke, dass du heute hier gesprochen hast, so offen und so ehrlich. Und das ist ja wirklich auch echt ein Step für dich und für uns einfach eine Bereicherung, wenn du Mut findest zu sprechen und wenn du Mut findest, Menschen zu begegnen. Und du, da wo du bist, bleib nicht allein. Spring über deinen Schatten und bringe ihn sehr gerne mit in die Villa Vie. Wir freuen uns auf dich. Und auch diese Folge wird von Anke und Dirk Schumacher aus dem Bergischen Bestattungshaus unterstützt. Danke euch allen, die ihr im Guten und im Schönen, also auch nochmal auch an deine Schwester, die dir auch im Guten und im Schönen diese Küchenmaschine geschenkt hat. Also vielen Dank euch Menschen, die ihr im Guten und im Schönen mit der Villa wie verbunden seid, da wo ihr seid. Und du, Sarah, möchtest du noch was sagen?
Traut euch, egal was euch bewegt, was euch beschäftigt, traut euch und im Bestfall kommt in die Villa wie.
Lieben Menschen, da wo ihr seid, lebt und liebt, alles Liebe. Tschüss.
Tschüss, danke.
Und beim nächsten Mal sprechen wir mit Claudia. Sie ist unheilbar an Krebs erkrankt und erzählt uns davon, was das für ihr Leben bedeutet und wie ihre Zukunftsgedanken sind. Hab Mut, dabei zu sein. Es lohnt sich.